Ich lese den Bibeltext, Johannes 13, 1 bis 17. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommenen Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihm kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen«, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße«, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, »Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Da rief Simon Petrus, »Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf.« Jesus erwiderte, »Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle.« Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. »Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch?« fragte er sie. »Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt ihr auch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als ein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt.«
Friedrich hat ja gerade schon gesagt, er hat sich als Kind gerne die Kinderbibel angeschaut. Ich war da irgendwie nicht ganz so heilig unterwegs. Ich habe mir lieber einen Atlas angeschaut. Ich war ein großer Fan von dem Dirke Weltatlas. Vielleicht hattet ihr den auch zu Hause im Regal stehen. Und später, als wir dann endlich einen Fernseher hatten, da war ich irgendwie 7 oder 8, konnte ich dann auch Reisedokumentationen sehen. Das habe ich geliebt. Vor allen Dingen so Dokumentationen von diesen großen Sehnsuchtszielen, die wir alle in uns tragen, irgendwelche Karibikinseln oder auch irgendwelche tollen großen Städte. Und ein so ein Sehnsuchtsziel war für mich immer New York. Ich wollte dort immer mal hin. Und endlich war es dann soweit. 2008 im Oktober landete ich am JFK-Flughafen, fuhr mit dem Taxi nach Manhattan rein. Ich war so aufgeregt, dass ich mich neben dem Taxifahrer setzte auf dem Beifahrersitz, was natürlich ein totales No-Go ist. Er hat mich angeguckt, als ob ich irgendwie ihn überfallen möchte. Aber ich habe dann tatsächlich auch meine Unterkunft erreicht. Aber es gibt eine Sache, die hatten mir all diese Dokus über New York nicht erzählt. Und das ist eine wesentliche Sache über New York, nämlich wie es da riecht. New York riecht ja irgendwie so nach süßem Müllgestank, nach diesen Subways, die so wie nach so Öl und Metall riechen, und nach diesen Hotdogs und den Kebabs, die es bei diesen Street-Vendern gibt, die man überall kaufen kann. New York riecht eben wie New York, und es riecht nicht wie Berlin. Es riecht auch nicht wie Barcelona, es riecht auch nicht wie, weiß ich nicht, San Francisco. Und man kann über die Müllsäcke erzählen, man kann sie filmen, aber wenn man da Chinatown, dann riecht man. Und das prägt sich ein. Man sagt ja, oder es ist ja bekannt, dass unsere Nase die am meisten Erinnerungen speichert. Also wenn wir irgendwas riechen, was wir mit 2 Jahren schon nicht abkonnten, dann erinnern wir uns wieder an diesen Moment. Es ist gefährlich, wenn man ein Trauma hat. Die Nase kann das Trauma triggern. Und so ähnlich ist das hier auch mit dieser Geschichte von der Fußwaschung. Jesus feiert das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Das ist sozusagen der Abend vor seiner Kreuzigung. Und Johannes leitet diese einzigartige Passage mit dem vielversprechenden Satz ein: Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Jetzt wird Jesus spürbar, wie so ein Geruch, der in die Nase steigt, den man vorher nicht riechen konnte, weil man nicht an diesem Ort war. Er wird intim, er fasst sie an, er fasst ihre Füße an, das wird tatsächlich gerochen haben. Und es ist interessant, dass Jesus hier kein weiteres Wunder tut, um jetzt seine Jünger vielleicht noch kurz vor seinem Ableben von allen möglichen Krankheiten zu reinigen oder nochmal endgültig seine Macht zu beweisen. Das Letzte, was er tut, ist Füße waschen und dann das Abendmahl feiern. Füße waschen, das machten üblicherweise die Sklaven damals. Das machte auf keinen Fall der Rabbi. Über Liebe, über Gemeinschaft, über Demut, über all das zu reden, was immer wieder in diesen Predigten von Jesus vorkommt, ist das eine. Aber dass Jesus die Füße wäscht, das ist unvorstellbar, undenkbar. Und wir wissen nicht, was die Jünger an ihm faszinierend fanden, ob sie seine Reden mehr mochten, seine Wunder mehr mochten oder einfach, dass sie mal für kurz zum Inner Circle gehörten. Aber es ist definitiv nicht, dass Jesus ihnen die Füße wäscht. Das mögen sie nicht. Es ist unangenehm. Und im Nachhinein kann Johannes hier zwar sagen, dass es um die Essenz von Gottes Liebe geht bei dieser Fußwaschung, aber in dem Moment wird es ihm wahrscheinlich nicht viel anders gegangen sein als Petrus, der sagt: Auf keinen Fall, Jesus, du wäschst mir nicht die Füße. Es braucht noch eine Weile, bis die Jünger verstehen, was Jesus von ihnen will. Aber diese Geschichte ist ein Schlüssel dafür und ich möchte zwei Gedanken daraus vertiefen heute. Ich möchte einmal über die Essenz von Gottes Liebe nachdenken. Warum ist das hier der essentielle Text, wie Johannes sagt? Und zweitens, ich möchte darüber sprechen, was sich denn dann nun bei uns tatsächlich dadurch ändert, wenn denn diese Liebe Gottes so ist, wie sie ist. Johannes betonte ja gleich am Anfang, dass Jesus sich in dem Moment, wo er die Füße wäscht, darüber klar ist, dass er bald bei seinem Vater im Himmel ist. Und in Vers 3 heißt es dann sogar, er wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Also für ihn war klar, wie die Geschichte endet in diesem Moment, wo er die Füße wäscht. Und dann versetzen wir uns doch mal in die Lage von Jesus, wenn es überhaupt möglich ist. Er weiß, dass sein Ende kommt. Er weiß, dass er bald zu seinem Vater gehen wird. Warum um alles in der Welt wäscht er dann hier die Füße seiner Jünger, dieser dummen, egoistischen, untreuen, abstoßenden Horde von Männern? Wir lesen in all den Evangelien, was genau vor dem Fußwaschung passiert, nämlich sie beschäftigen sich mit der wichtigsten Frage überhaupt für sie, wer der Größte von ihnen ist. Das ist die Geschichte direkt davor. Und diesen Leuten möchte Jesus irgendwie jetzt doch noch was beibringen? Warum macht er das? 3 Jahre hat er investiert, intensive Lebensschule. Er ist mit ihnen durch die Gegend gezogen. Sie wissen eigentlich alles. Und trotzdem hat es aus ihnen nicht Männer gemacht, die über mehr nachdenken, als wer der Größte ist. Er hätte also allen Grund gehabt zu sagen, leck mich doch am Arsch, ich bin eh bald meinem Vater, ich gebe auf. Aber er wäscht die Füße. Man kann sich aber hier auch noch ein anderes Szenario vorstellen an Gedanken und Gefühlen, die Jesus durch den Kopf gehen. Denn wir wissen ja spätestens, dass ein paar Stunden später dann, also im Garten Gethsemane, dass Jesus von einer großen Angst befallen wird. Er hat so große Angst, dass er seine Jünger anfleht, dass sie doch für ihn beten sollen. Also sie schlafen alle ein. Er hat so große Angst, dass er Blut schwitzt. Er hinterfragt alles nochmal. Er sagt: Vater, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus ist hier ganz in dem Moment, scheint es. Trotz dem, was vor ihm steht. Es hält ihn nicht davon ab, seinen Jüngern zu dienen. Weder seine Angst, noch die Zuversicht, dass er dann doch irgendwann bei seinem Vater wieder sein wird. Aber er hätte doch wirklich allen Grund zu sagen: Ich kann mich jetzt nicht noch um eure Probleme kümmern, um euren Streit darüber, wer der Größte ist, geschweige denn um eure dreckigen Füße. Das ist nicht mein Job. Doch im Angesicht seines Todes hat Jesus anscheinend nur einen Wunsch. Er möchte den Jüngern möglichst nahe kommen. Er möchte ihnen nochmal zeigen, wie sehr er sie liebt. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und wir sehen hier also ein eindrückliches Beispiel seiner Liebe. Jesus ist präsent, nichts anderes ist ihm wichtig. Und wenn wir nur kurz einmal drüber nachdenken, wem er hier die Füße wäscht, dann sind es nicht die gerechten 12, sind nicht die Füße der besten Leute, die er finden konnte. Also man hat wirklich den Eindruck, Jesus hat gar nicht lange gesucht. Er hat einfach die wahllos Leute gerufen. Nein, es sind die Füße von Verrätern, von Verleumdern, von Feiglingen. Und das löst natürlich etwas aus, dass er hier die Füße wäscht. Und damit bin ich jetzt schon beim zweiten Punkt, bei der verändernden Liebe Gottes. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, den eure Eltern gesagt haben, den ihr vielleicht jetzt selber als Eltern sagt: Bevor du dich an den Tisch setzt, wäschst du dir deine Hände. Diesen Satz habe ich sehr oft gehört. Und ähnlich normal wie dieser Satz ist damals auch die Fußwaschung. Es ist eine ganz banale, eine physische, eine rituelle Handlung. Bevor man sich an den Tisch legte, ließ man sich von einem Sklaven die Füße waschen. Meistens stand der Sklave schon am Hauseingang, damit man den Staub nicht durchs ganze Haus trug. Aber Jesus und seine Jünger haben keinen Sklaven in Reichweite. Und weil die Jünger ja gerade noch darüber gestritten haben, wer der Größte ist, ist von ihnen auch keiner bereit, jetzt Füße zu waschen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber sich selber die Füße zu waschen, wenn man so groß ist wie ich und wenn der Bauch ein bisschen größer wird, das wird irgendwann immer anstrengender. Von dem ist es sehr gut, wenn man ein Gegenüber hat, was die Füße wäscht. Sie liegen also mit ungewaschenen Füßen am Tisch. Bis Jesus vom Tisch aufsteht, er zieht sein Obergewand aus, bindet sich ein Tuch um, füllt Wasser in die Schüssel und er beginnt danach, ihnen nach und nach die Füße zu waschen, bis er zu Petrus kommt. Denn Petrus spricht das aus, was alle denken. Petrus ist außer sich. Wie kann Jesus, der verheißene Messias, einfach kommen und meine Füße waschen? Er sagt zu Jesus: Nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Und Jesus sagt zu ihm: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Aber Petrus kann gar nicht verstehen, was Jesus damit meint. Das sagt Jesus ja hier selbst zu ihm. Er versteht nicht, dass Jesus sich in Kürze noch viel mehr erniedrigen wird, als Füße zu waschen. Das ist nichts dagegen, am Tod, ein Tod am Kreuz, ein Verbrechertod am Kreuz vor der Stadt zu sterben. Petrus versteht hier nicht, dass Jesus dauerhaft eine neue Rangfolge einrichten möchte. Er versteht nicht, dass es dafür ein Opfer braucht. All das weiß Petrus in diesem Moment nicht. Aber noch etwas muss Petrus hier lernen und das fängt hier erst an. Er muss lernen, dass sein statisches Bild von Gott eine Generalüberholung braucht. Er muss lernen, dass sein Bild von Gott eine Generalüberholung braucht. Oder um ein Beispiel vom Anfang zu sprechen, er muss nicht nur über Gott lesen, sondern er muss Gott riechen. Und damit ist uns Petrus viel näher, als wir denken. Ein anderer sehr kluger Mensch hat ein fantastisches Gedicht geschrieben. Rainer Maria Rilke in seinem Stundenbuch schreibt über so ein statisches Gottesbild. Ihr könnt es mitlesen auf der Innenseite in eurem Heft. Wir dürfen dich nicht eigenmächtig malen, du Dämmernde, aus der der Morgen stieg. Wir holen aus den alten Farbenschalen die gleichen Striche und die gleichen Strahlen, mit denen dich der Heilige verschwieg. Wir bauen Bilder vor dir auf wie Wände, sodass schon 1000 Mauern um dich stehen, denn dich verhüllen unsere frommen Hände, so oft dich unsere Herzen offen sehen. Was Rilke hier besser beschreibt, eigentlich sollte man keine Gedichte erklären, aber was mich anspricht an diesem Gedicht ist, dass er sehr, sehr, sehr gut beschreibt, wie wir alle Bilder von Gott malen. Bilder, die oft wie so Mauern und Wände um Gott herum gemalt sind, wie Wände stehen, die Gott verhüllen. Bilder, wo unsere frommen Hände sich schnell darum legen, damit unser Herz sich nicht zu weit öffnet für Gott. Und das hat zur Folge, dass wir das Heilige nicht sehen können, weil unser Bild vom Heiligen zu klein ist, zu groß ist, zu heilig ist, zu profan ist. Und Petrus hat hier auch ein ganz bestimmtes Bild von Jesus. Und dieses Bild lässt es nicht zu, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Für Petrus gibt es eine ganz klare Hierarchie. Der Heilige, das Heilige, darf dem Profanen nicht die Füße waschen. Es darf nicht den Schmutz berühren, den die Straße an seinen Füßen hinterlassen hat. Und wer auch immer dieser Jesus ist, Petrus hat Angst, dass er ihm zu nahe kommt. Ist ja nicht das erste Mal, dass Petrus nicht die Nähe von Jesus aushalten kann. Es gibt noch eine andere Begebenheit, wo er sagt, Jesus, weiche von mir. Und jetzt die Frage an dich, die Frage an mich. Erkennst du dich, erkennen wir uns hier in Petrus wieder? Haben wir auch solche Bilder von Gott, die uns daran hindern, Gott wirklich zu begegnen? Sind unsere Bilder zu groß, zu klein, zu heilig, zu profan? Malen wir Gott immer mit den gleichen Farben seit Jahren, Jahrzehnten? Darf Gott dir die Füße waschen? Darf Gott in die Banalitäten deines Alltags hinein? Petrus steht am Anfang seines Weges. Wir wissen, er muss erst Jesus dreimal verleugnen, bevor er ihn wirklich verstehen kann. Er muss durchs tiefe Tal der Tränen gehen, bevor er Jesus wirklich verstehen kann. Und wir sehen an Petrus, dass das Loslassen von Gottesbildern ein lebenslanger Prozess ist, ein andauernder Prozess. Es bedeutet nicht, dass die alten Bilder, die wir von Gott haben, falsch sind, aber oft haben sie ausgedient. Sie haben ihren Zweck erfüllt, aber es braucht ein neues Bild von Gott. Weil unser Bild, was wir von Gott haben, nicht groß genug ist, nicht vielfältig genug ist, nicht schön genug ist, nicht heilig genug ist, nicht begeisternd, nicht ermutigend genug ist, nicht so ist, wie es sein könnte, wenn wir den alten Gott loslassen. Und wir sehen bei Petrus, dass es dafür dunkle Momente braucht, wo wir Gott nicht sehen, und es braucht diese Erleuchtungsmomente. Es braucht die Erfahrung von Gottes Abwesenheit gleichermaßen wie die begeisternde Erfahrung von seiner Anwesenheit, nachdem wir uns alle sehen. Vielleicht müssen wir Gott sogar verleugnen, um ihm begegnen zu können. Vielleicht muss Altes sterben, damit Neues wachsen kann. Das kann sehr unsicher machen. Das kann sehr unbequem sein. Das kann schmerzhaft sein. Wenn ich alles hinterfragen muss, was ich bisher für richtig gehalten habe, das kann mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber wenn es wirklich stimmt, was Johannes hier sagt, dass Jesus der vollkommenste Beweis von Gottes Liebe ist, dann sind auch all die Irrungen und Wirrungen und die sich ändernden Gottesbilder am Ende nicht beängstigend für Jesus. Jesus hat mit Petrus schon einen Plan. Jesus weiß, er kann jetzt nicht alles verstehen, aber irgendwann wird er es verstehen. Und er weiß auch, wenn sich sein Bild von Gott nicht ändert, dann wird er Gott verlieren. Und natürlich geht es hier im Text dann auch um die Gemeinschaft. Jesus weiß auch, dass wir die Gemeinschaft brauchen, damit sich unser Gottesbild verändert, damit wir diesen Prozess überhaupt bewältigen können. Die Gemeinschaft mit anderen Christen, die uns auf dem Boden hält. Darum sagt er zu den Jüngern hier, ihr sollt euch gegenseitig die Füße waschen. Wenn du nur in deinem Kopf über die Glaubensdinge grübelst und vielleicht fantasierst, wie Gott wirklich ist, dann fehlt dir ein Teil, um Gott zu verstehen. Du brauchst das hier. Du brauchst die Gemeinschaft, um Gott besser zu verstehen. Weder Petrus noch einer der anderen Jünger ist bereit, den anderen die Füße zu waschen. Aber Jesus sagt, wenn ihr mich zukünftig verstehen wollt, dann geht da kein Weg dran vorbei. Ihr müsst einander dienen lernen, sonst könnt ihr mir nicht folgen. Er sagt hier in Vers 15, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt dran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Eines der besten Bücher, die je über Gemeinschaft geschrieben wurden, ist von Dietrich Bonhoeffer und trägt den Titel Gemeinsames Leben. Ich habe euch ein recht langes Zitat von ihm abgedruckt. Das müssen wir jetzt auch gar nicht alles auf einmal verstehen. Das ist was zum Mit nach Hause nehmen und zum ganz oft durchlesen. Aber Bonhoeffer schreibt, Gott hat den anderen nicht gemacht, wie ich ihn gemacht hätte. Er hat ihn mir nicht zum Bruder gegeben, in Klammern zur Schwester gegeben, damit ich ihn beherrsche, sondern damit ich über ihm den Schöpfer finde. Ich kann es niemals im Voraus wissen, wie Gottes Ebenbild im anderen aussehen soll. Immer wieder hat es eine ganz neue, allein in Gottes freier Schöpfung begründete Gestalt. Mir mag sie fremd erscheinen, ja ungöttlich. Aber Gott schafft den anderen zum Ebenbild seines Sohnes, des Gekreuzigten. Und auch dieses Ebenbild schien mir ja wahrhaftig fremd und ungöttlich, bevor ich es begriff. Nun wird die ganze Verschiedenartigkeit der Einzelnen in der Gemeinschaft nicht mehr Grund zum Reden, Richten, Verdammen, also zur Selbstrechtfertigung sein, sondern sie wird Grund zur Freude aneinander und zum Dienst aneinander. Das bedeutet aber, dass ich den anderen freigeben muss von allen Versuchen, ihm mit meiner Liebe zu bestimmen, zu zwingen, zu beherrschen. In seiner Freiheit von mir will der andere geliebt sein als der, der er ist. Nämlich der, für den Christus Mensch wurde, starb und auferstand, für den Christus die Vergebung der Sünden erwarb und ein ewiges Leben bereit hat. Weil Christus an meinem Bruder schon längst entscheidend gehandelt hat, bevor ich anfangen konnte zu handeln, darum soll ich den Bruder freigeben für Christus. Er soll mir nur noch als der begegnen, der für Christus schon ist. Das ist der Sinn des Satzes, dass wir dem anderen nur in der Vermittlung durch Christus begegnen können. Geistliche Liebe erkennt das wahre Bild des anderen von Christus her. Es ist das Bild, was Jesus Christus geprägt hat und prägen will. Wie kann man das runterbrechen, was so kompliziert und so lang ist? Vielleicht so. Eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig die Füße wäscht, ist eine Gemeinschaft, in der es nicht mehr den fremden oder den ungöttlichen anderen gibt. Eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig die Füße wäscht, ist eine Gemeinschaft, die nicht mehr egoistisch ist, nicht mehr hierarchisch organisiert ist. Bonhoeffer sagte, ich muss meinen Bruder, ich muss meine Schwester nicht mehr beherrschen in so einer Gemeinschaft. Ich kann sie freigeben. Eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig die Füße wäscht, ist eine Gemeinschaft, in der wir Jesus begegnen, im Gegenüber. Ihr seid Jesus für mich, die ihr hier sitzt. Eine Gemeinschaft, in der ich mein Gegenüber mit den gleichen Augen betrachte, mit denen Jesus diese Menschen betrachtet. Und wir können heute im Gottesdienst noch so schön darüber singen, nachdenken und beten, wie groß Gott ist, wie wunderbar Jesus ist, wie toll das Evangelium ist. Es hat keinen Wert, wenn es nicht gelebt wird in Gemeinschaft. Und nur wenn ich das ganz praktisch lerne, dem anderen die Füße zu waschen, verstehe ich auch das Evangelium. Sozusagen ein Wechselspiel. Ich brauche das Evangelium, um Gemeinschaft zu leben, und ich brauche die Gemeinschaft, um das Evangelium zu leben. Es geht nicht ohne einander. Ich habe es gerade schon gesagt, unser Bild von Gott verändert sich. Und manchmal wandelt es sich so, dass wir uns selber nicht wiedererkennen, dass wir Gott nicht wiedererkennen. Aber wenn sich mein Bild von Gott nicht verändert, dann ist es tot. Und wir können nicht darauf warten, dass wir das irgendwann dann mal verstanden und irgendwann mal geregelt bekommen, was jetzt wirklich mit dem Evangelium gemeint ist. Nein, Petrus ist der beste Beweis dafür, dass dieser einfache Satz, diese Regel vom Learning by Doing tatsächlich stimmt. Das ist ein Geheimnis, was Jesus hier entschlüsselt für uns. Unsere Taten, auch wenn wir manchmal vielleicht nicht genau wissen, warum wir sie tun, haben Einfluss auf unser Verstehen. Jesus wäscht Petrus die Füße, bevor Petrus verstehen kann, was das bedeutet. Petrus braucht die physische Berührung. Er braucht die gelebte Liebe. Er braucht dieses alltägliche Ritual, damit es bei ihm so durchgeschüttelt wird, dass er Gott besser verstehen kann. Henry Nguyen hat einmal diesen Satz gesagt: You don't think your way into a new kind of living, you live your way into a new kind of thinking. You don't think your way into a new kind of living, you live your way into a new kind of thinking. Nguyen sagt hier, dass wir manche Dinge erleben müssen, um die tiefere Bedeutung zu verstehen. Wir müssen Gemeinschaft erleben, um die tiefere Bedeutung zu verstehen. Wir brauchen physische, wir brauchen alltägliche Erinnerung, wir brauchen rituelle Erinnerung. Und dieses Alltägliche ist es, das uns nach und nach Gottes Liebe besser erklärt. Jetzt weiß ich, weil wir viel darüber reden, auch gerade so in den letzten Wochen, dass hier viele Leute sitzen, die tun sich schwer damit, zu sagen, ich glaube das aber genau so oder ich weiß gerade, wer Gott ist. Manche fragen sich überhaupt, ob sie etwas glauben. Sie wissen nicht, wer Gott ist. Vielleicht haben einige von euch, und das weiß ich auch, schlechte Erfahrungen mit so Ritualen, wie zum Beispiel dem Abendmahl. Vielleicht habt ihr Angst vor dem Abendmahl. Aber dann lade ich euch ein, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Denn wenn man die Geschichte liest, die vor dem Abendmahl passiert, gibt es keinen Grund, vom Abendmahl Angst zu haben. Wie kann man Angst davor haben, wenn wir sehen, dass Jesus vorher allen die Füße wäscht? Ich stehe jetzt seit 9 Jahren regelmäßig hier vorne und predige euch an. Manche, die hier sitzen, sind tatsächlich schon seit dem ersten Gottesdienst dabei. Wenn ihr in den letzten 9 Jahren zugehört habt, dann wisst ihr, dass ich auch mein 2000, der erste Gottesdienst war 2010, also 8 Jahre. Okay, danke Felix. Wenn ihr mir zugehört habt in den letzten 8 Jahren, dann wisst ihr, dass auch mein Gottesbild sich verändert hat. Dann wisst ihr, dass ich mit meinem Bild von Gott ringe. Dass es nicht das Gleiche ist wie vor 8 Jahren. Das ist vollkommen in Ordnung. Ihr wisst auch, dass ich in den letzten 8 Jahren Momente hatte, wo ich überhaupt nicht mehr glauben konnte oder nicht mehr das glauben konnte, was ich dachte, was mal sicher war. Wo Gott abwiesend schien, wo vieles in Bewegung ist. Aber es hilft mir nicht und es hilft uns nicht, wenn wir unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Sorgen einfach vergraben nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Wir alle erleben das, was Petrus erlebt, dass sich unser Bild von Gott verändert. Und am anderen Ende der Veränderung ist irgendwas Gutes, aber das kennen wir noch nicht, das ist Teil dieser Spannung. Und wenn du gerade nicht glauben kannst oder wenn du nicht mehr das glauben kannst, was du mal geglaubt hast, wenn sich dein Gottesbild verändert, dann ist das anstrengend, dann ist das beängstigend, dann kann einem das den Boden wegziehen. Aber da bist du normaler, als du denkst. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das in der Gemeinschaft erleben. Weil wenn ich mal nicht glauben kann, dann sitzt hier jemand, der kann gerade glauben. Und wenn du mal nicht glauben kannst, dann bin ich vielleicht in der Lage zu glauben. Wenn ich alleine bin, mit wem kann ich das teilen? Du musst Leute in deinem Leben haben, die solche Lebenskrisen kennen. Die darüber sprechen können, dass sich ihr Bild von Gott schon viele Male verändert hat. Und in den dunkelsten Stunden sind es dann oft diese Menschen und es sind tatsächlich diese gelernten Rituale, die uns irgendwie noch Halt geben, die wir in dieser Gemeinschaft erleben. Bis vielleicht irgendwann bessere Rituale an deren Stelle treten. Und das widerspricht natürlich dem Berliner Geist der Authentizität. Ich tue nichts, was ich nicht glaube, wo ich nicht 100% hinterstehen kann. Aber mal ganz ehrlich, wann können wir dann überhaupt was tun? Henry Nguyen sagt, wir leben uns in ein neues Denken hinein. Wir müssen nicht alle Rätsel gelöst haben, aber wir können jetzt praktische Schritte tun, um Gott zu begegnen oder uns bereit zu machen, Gott zu begegnen. Und wir sehen hier auch in diesem Text, dass das Verstehen ganzheitlich ist, mit Körper und Geist zusammen. Das ist auch keine neue Erkenntnis. Aber wir sehen es an Petrus. Petrus muss spüren und hören. Ich fasse zusammen. Johannes sagt, dass uns Jesus hier den ultimativen Beweis von Gottes Liebe gibt. Das heißt, eigentlich brauchen wir nur dieses Beispiel. Wir brauchen nur die Fußwaschung und darüber können wir unser ganzes Leben nachdenken. Indem Jesus Menschen die Füße wäscht, die ihn weder verstehen können, die weder seinem Beispiel folgen, pflanzt er trotzdem einen Samen des Evangeliums in ihr Herzen, in ihre Herzen. Und das Gleiche ist auch schon vielleicht bei uns passiert oder kann für uns wahr werden. Wenn wir die liebgewonnenen Bilder von Gott loslassen, wenn wir erlauben, dass neue Bilder von Gott, vielleicht schönere, größere, andere Bilder von Gott an ihre Stelle treten können. Und das kann geschehen, indem wir Rituale haben, wo wir uns festhalten können, wenn es mal gerade alles sehr in Bewegung ist. Wenn wir lebendige physische Erinnerungen haben, wenn wir Leute haben, die uns in den Arm nehmen und sagen, mir geht's genauso, ich weiß auch gerade nicht weiter. Und dann ist da diese Liebe von Gott, der wir uns immer wieder vergewissern können gegenseitig und die wir in unser Leben integrieren können. Amen.